Sag was?
Ja, sag was.
Wir schreiben das Jahr 2025 und zwar schon den Februar, weil wir im Januar Pause gemacht haben. Hier ist Sag was Geek Talk. Hallo Matze.
Hallo Peppi, herzlich willkommen, gutes neues Jahr von uns.
Genau, auch wenn wir damit ein bisschen spät dran sind vielleicht. Matze, was ist dein Highlight?
Das neue Indiana Jones Games für die Xbox.
Und ich muss sagen, ich habe mein Highlight ganz nach vorne gepackt, weil das ich heute tatsächlich selber noch ausprobiert habe. Und damit starten wir direkt in das erste Thema, in mein Highlight. Das habe ich genannt, das Jahr beginnt mit einem Ende. Weißt du, was Ende Januar zu Ende geht im Einzelhandel in Deutschland?
Natürlich, was Gaming betrifft, GameStop macht die Schotten dicht.
Ein Teil, also wir sind heute am 22. Januar 2025, wo wir das Ganze aufzeichnen. Ein Teil der Shops von GameStop ist schon geschlossen und ich war heute tatsächlich im Pep.
Hast du es gekauft?
Ja, der Laden ist so gut wie leer. Die haben noch
Funko Pops.
Funko Pops haben sie tatsächlich noch, ja. Und ich habe 3 Funko Pops gekauft. Und zwar,
ich wusste es.
Ich habe einen großen, also das ist so eine riesen Verpackung, ist irgendeine Special Edition von Green Lantern, wo ich mir gedacht habe, okay, entweder das ist, weil es keiner will, wird das mal viel wert oder halt nicht. Und dann habe ich einfach so durchgeschaut, es war jetzt nicht so Herzensding dabei, aber ich habe quasi 2 Simon Pegg Figuren erwischt, nämlich einmal aus Shaun of the Dead und einmal aus Hot Fuzz, wo er jeweils Hauptrollen spielt, habe ich den Charakter, den er da spielt. Habe also 3 Funko Pops gekauft und habe gezahlt 9 Euro.
Guter Preis.
Für alle 3 zusammen.
Guter Preis.
Ja, also weil die haben 80%, also bei Funko Pops hatten sie jetzt gerade 80% auf den letzten ausgezeichneten Preis.
Die hatten auch 20% auf Konsolen. Da haben viele Leute sich eine PlayStation 5 Pro, habe ich gesehen, für 640 Euro abgegriffen, was echt ein fairer Preis ist.
Ja, ich habe gerade heute dann eben auch noch geschaut, weil hinter der Kasse standen dann noch Switch OLED. Mhm. Und die waren auf, ich glaube, auch 20% reduziert. Ich habe kurz überlegt, ob ich mir Call of Duty Black Ops 6 mitnehmen soll, weil auch das war 80% reduziert.
Hey, Moment mal, das findest du doch doof.
Ja, aber ich habe mir gedacht, okay, wenn es so günstig ist, dann kann ich ihm ja noch mal eine Chance geben und kann es noch mal ausprobieren. Weil es war ja dieses eine Level, was mich so angepisst hat. Aber ich sage ja auch, ich habe überlegt, das heißt, ich habe es nicht gemacht. Das wäre halt für, ich glaube, knapp 16 Euro oder 15, 16 Euro oder sowas wäre das hergegangen. Weil es halt
bisschen günstiger Preis.
Zum Vollpreis abzüglich 80% tatsächlich wäre es da gewesen. Aber ich habe es dann bleiben lassen, weil ich mir gedacht habe, okay, nee, das ist brauche ich nicht, will ich nicht, habe ich abgehakt und das ist okay. Und die verkaufen halt wirklich alles, ne? Inklusive Ladeneinrichtung.
Ich
also
weiß,
kannst ja. du, da kannst du halt wirklich alles kaufen. Und tatsächlich, leider hat der keine Magic-Karten, weil ich habe ja jetzt letztes Jahr angefangen, Magic zu spielen und ich hätte da bei Magic-Karten nochmal rumgeräubert, aber es ist wirklich, die haben Fortnite-Karten, Yu-Gi-Oh! Oder irgend sowas. Und vor mir war halt einer an der Kasse, der hat gefühlt 20 oder 30 Booster-Packs gekauft. Also diese eingeschweißten 10er-Kartensets oder sowas, die kosten normalerweise 5, 6 Euro das Stück. Und er hat davon 20 oder 30 Stück gekauft und dann noch den gleichen Green Lantern, den ich gekauft habe, Funko Pop und dann noch was anderes. Und er hat am Schluss halt 20 Euro bezahlt.
Ja, ist krass.
Ja, wie gesagt, Magic, wenn die gehabt hätten, ich glaube, ich wäre ich hätte eventuell in so einer Kurzschlusshandlung sämtliche Magic-Karten gekauft, die sie noch im Shop haben, aber hatten sie nicht, hat GameStop, glaube ich, noch nie gehabt. Die haben bloß die eher Manga-lastigen Geschichten oder die Game.
Keine Ahnung.
Die Game-lastigen Geschichten. Aber ja, aber du kannst sogar noch die ganzen Regale und so Zeug kaufen. Also das fand ich schon irgendwie ziemlich krass. Aber der im Pep war natürlich auch dementsprechend schon so gut wie leer gekauft. Also da waren noch so, keine Ahnung, so, ich weiß nicht, was das sein soll. Ich habe auch nicht gefragt. Also wie Mauspads, aber da, also quasi wie so eine Mischung aus, kennst du noch diese so Mikrofasertücher, die du für Computer halt zum Abwischen und sowas nimmst. Also die haben nicht so stabil gewirkt wie große Mauspads, sondern eher wie diese Mikrofasertücher und das halt auch alles von verschiedenen Animes, Serien und so und das, aber hat mich dann irgendwie nicht so angemacht.
Ich war vor 3 Wochen im OEZ im GameStop, da gab es noch mehr, aber Also mir tut es leid für die ganzen Mitarbeiter natürlich. Und als ich das gelesen habe, da hat es mich erstmal schon getroffen. Man dachte, oh krass, irgendwie, das sind schon viele Läden. Und ich meine, es gibt nicht mehr viel Games-Läden, ja. Wer verkauft denn physische Games? Das ist Mediamarkt Saturn.
Ja.
Ansonsten vielleicht noch ein Kaufhof, Karstadt, wenn es die überhaupt noch gibt. Ich habe da den Überblick verloren, was da noch gibt. Und ansonsten, Müller verkauft noch Games, aber jetzt ist GameStop weg als Fachhandel. Und die ganzen kleinen Einzel-, also Nicht-Ketten-Fachhändler machen eh alle dicht. Und GameStop jetzt auch noch. Ich muss aber auch sagen,
es war halt ein Drecksladen.
Also GameStop, echt. Also, ich meine, da gab es ja schon Presse, wie die teilweise vorgehen und ihre Mitarbeiter behandeln. Und die Preise. Ich habe da mal geguckt, auch teilweise, was ist denn im Angebot, selbst mit 20%, die es damals waren, jetzt waren es 80, aber bei 20%, da waren die Games immer noch teurer, als wenn du sie bei Amazon bestellst oder bei Mediamarkt. Also es
ist teilweise halt absurd gewesen. Und du hast halt teilweise auch, und das wurde ja auch immer mal wieder thematisiert, also haben wir ja auch mal drüber gesprochen, wenn wir so unsere persönlichen Erlebnisse, also ich bin da voll bei dir, ich bin sehr zwiegespalten. Einerseits, ich bin öfter mal, wenn ich im Pep war, einfach durch den GameStop durchgelaufen, aber ich habe ganz selten was gekauft.
Ich
ab und zu
einmal
mal
was gekauft,
irgendwo, ein paar von den Funko Pops, die ich zu Hause habe, sind vom GameStop. Aber konsolenmäßig, spielemäßig habe ich da nie was gekauft, weil es immer teuer war. Und wenn du irgendwelche tiefergreifenden Fragen hattest, war das Personal halt auch in vielen Stellen einfach ziemlich verpeilt und nutzlos.
Und unfreundlich.
Also wirklich zu wenig.
Sehr also, unfreundliche Leute habe ich oft festgestellt.
Genau, und das ist halt so das Problem. Deswegen, ich habe da nie was gekauft. Es tut mir nicht weh, aber ich bin da wie du. Ich sage, es ist halt jeder Laden, der halt irgendwie Games und Nerdkultur halt auch bedient, ist halt gut. Und deswegen ist es per se schade, dass GameStop weg ist, obwohl GameStop nicht unbedingt ein Laden war, in den ich jetzt gerne gegangen bin, um wirklich was zu kaufen.
Was sie cool hatten, waren so Umtauschaktionen. Das heißt, ich hatte eine Xbox. Ich hatte meine Xbox, jetzt muss ich kurz überlegen.
Ich hatte meine
erste Xbox One, die ausgesehen hat noch wie ein Videorekorder. Die habe ich, die war ja super hässlich und mit diesem Kinect damals noch, Kinect 2. Und da hatten sie eine Aktion, bring die zurück. Und kriegst dafür eine Xbox One S, die ja damals echt schick war, die auch ein Ultra-HD-Blu-Ray-Laufwerk schon hatte. Und da habe ich, glaube ich, irgendwie 40 Euro drauf bezahlt. Das war echt ein fairer Deal, wo ich gesagt habe, alte Konsole weg, die ich damals auch gebraucht schon hatte und gekauft hatte. Und tausche gegen eine nagelneue um. Sowas war cool. Und du hast dann die PlayStation 4 Pro da ja auch.
Genau, PlayStation, ja, 4,
cool,
PlayStation 4, ein Controller, zwei Spiele und dann für 200 Euro eine PlayStation 4 Pro bekommen.
Das war wirklich, also sowas haben sie immer ganz cool gemacht. Ja. Ich weiß auch nicht, was sie dann, die alten Konsolen haben sie dann wahrscheinlich zum horrenden Gebrauchtpreis wieder weiterverkauft. War also für sie immer noch ein gutes Geschäft. Das war cool, aber ich habe so nie wirklich Games bei GameStop gekauft, wo ich sage, oh krass, das kriege ich nirgendwo anders besser, schneller und ja.
Durch das, dass FSK 18 Spiele oder USK 18, also ab 18 Spiele verkaufen auf Kleinanzeigen halt nicht möglich ist,
ja,
und ich meistens keinen Bock hatte, das bei eBay als Auktion einzustellen, habe ich tatsächlich ab und zu Spiele dort verkauft. Und dann, weil ich keine Lust hatte, das irgendwie auf die Karte zu laden und dann noch eine Mitgliedskarte mehr rumzulaufen, habe ich mir das Geld halt dann direkt benutzt, um irgendwie Funko Pops oder so zu kaufen. Genau. Das klingt so, als hätte ich so eine Riesensammlung, habe ich gar nicht. Ich habe keine Ahnung, unterdessen vielleicht 10, 12 Funko Pops oder sowas mehr. Ist es
sind
nicht.
12 mehr als ich.
Ja, ich habe halt irgendwie, als die Queen gestorben ist, habe ich halt so ein paar Royal Funko Pops. Also ich habe zwei Queen Elizabeth Funko Pops. Ich habe Meghan und Harry als Hochzeitspaar. Ich habe
ernsthaft?
Ja, ich habe okay, eine Amazon Special Edition tatsächlich. Die gab es von Black Adam. Ich habe einen Black Adam mit Leuchtaugen. Krass. Ja, es gibt einen Funko Pop, den normalen Black Adam, und dann gibt es den mit so fluoreszierenden Augen. Den habe ich. Ich habe eine aus Ready Player One, die weibliche Hauptrolle. Die habe ich.
Die haben ja echt alle Marken, oder?
Ich habe Freddie Mercury, und zwar in dem Live Aid Outfit, glaube ich, ist es.
Donald Trump?
Nein.
Wie heißt der andere? Elon Musk?
Nee, das kommt mir nicht ins Haus. Naja, egal. Also ich habe ein paar Funko Pops, von denen ich hoffe, dass sie vielleicht irgendwann mal ein bisschen was wert sind. Die Queen war auch tatsächlich, als sie gestorben ist, habe ich geguckt, da waren die Funko Pops sind schlagartig natürlich auf 200-300 Euro gesprungen, die ich habe. Und ich habe dann aber auch erst geschaut, ich habe dann erst, als die Queen gestorben ist, die gekauft, und ich habe sie halt dann, also ich habe dann abgewartet und habe sie dann halt wieder ganz normal zum normalen Preis bekommen. Ja. Aber das ist dann auch schon das Thema GameStop. Es ist, ich würde jetzt mal sagen, das Ende einer Ära. Wenn ihr kleine Läden unterstützen wollt, wen ich sehr sympathisch finde, die haben alles, was Sammelkarten, Boardgames, die haben auch ein bisschen Videospiele tatsächlich, auch gebrauchte Spiele und haben auch Tabletop-Games, also so Warhammer, Warhammer 40k und so weiter. Das ist Funtainment in München. Das ist ein schöner kleiner Laden, den unterstütze ich jetzt auch. Und durch das, dass ich öfter in Kufstein bin, schaue ich auch gerne für so ein Nerdzeug in der Lootbox in Kufstein vorbei. Die mag ich auch total gern. Ist auch eine ganz, ganz nette Leute, die da sind. Deswegen unterstützt die kleinen Läden und ja, also nach GameStop braucht ihr die Augen nicht mehr offen halten. Und wir bleiben bei Games und du hast uns Indiana Jones mitgebracht.
Ganz genau, es gibt endlich ein neues Indiana Jones Game. Es gab ja die letzten Jahre schon für PSP und für die PS2 immer mal wieder Games, aber so richtig gezündet haben die nie. Das letzte richtig Gute, was ich mich umgehört habe, so war Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Das war so ein Point-and-Click-Adventure von Lucasfilm oder LucasArts damals. Und nun, lange angekündigt, gab es von Bethesda ein neues Indiana Jones und der große Kreis, ein Action-Adventure aus der Ego-Perspektive.
Aus welchem Jahr war denn bitte dieses Point-and-Click?
Das ist 93 oder 92.
So. Okay, also es ist wirklich schon eine Weile her. Ja.
Also, das neue Indie, um was geht's? Der große Kreis, es geht, eigentlich kann ich das gar nicht sagen, was im Laufe der Geschichte erzählt wird, eine weltumspannende Indiana Jones-mäßige Geschichte einfach. Das heißt, man kommt in verschiedenen Regionen. Das Ganze startet in der Universität in USA, in der er auch lehrt und ist aus der Ego-Perspektive. Und man spielt eben Dr. Henry Indiana Jones und prügelt und schießt und klettert sich durch diverse Levels. Das Ganze, wie beschrieben, aus der Ego-Perspektive, nur wenn es quasi ans Klettern geht oder ans Schwingen am Seil mit der Peitsche, dann geht es mal in die Third-Person-Perspektive. Das fand ich ein bisschen komisch immer. Das heißt, schon in den ersten Trailern und auch im Spiel selbst verstehe ich nicht ganz, warum man nicht das ganze Spiel aus der First-Person-Perspektive gemacht hat, weil es wechselt halt immer. Das heißt, mittendrin, wenn dann quasi er die Peitsche auspackt, dann schwingt er irgendwie aus der Third-Person-Perspektive über die Schulter und ansonsten wechselt es wieder in die First-Person.
Ich wollte gerade fragen, ob man noch peitschen kann, ja.
Ja, man kann peitschen und ganz viel schleichen. Und ich hatte auch ein bisschen andere Erwartungen an das Spiel. Das Spiel ist entwickelt von Machine Games, die haben die Wolfenstein-Spiele, die letzten, gemacht, also Ego-Shooter-Experten eigentlich. Und es ist aber kein Ego-Shooter. Also man ballert relativ wenig, man kann ballern, aber die Nazis, die übrigens auch relativ dumm sind, es sind italienische Faschisten, also nicht nur die Nazis, die agieren ein bisschen doof und schießen dich aber knallhart über den Haufen. Das heißt, du kannst da nicht durchlaufen durch ein Level und alles zusammenballern. Das heißt, du musst sehr viel schleichen. Das Schleichen funktioniert aber, wenn man sich dran gewöhnt hat, relativ gut. Und es hat so ein bisschen Open-World-Elemente. Das heißt, nachdem man aus der Universität in den USA raus ist, kommt man in den Vatikan und muss dort, wie es sich für den Indiana Jones gehört, alte Gräber und alte Kryptas und irgendwie alte Tempel, die irgendwie unter dem Vatikan versteckt sind, erforschen und Rätsel lösen. Und das Spiel ist einfach so richtig schön, wie ein Indiana Jones Film erzählt. Das heißt, die Zwischensequenzen sind mit Humor unterlegt. Es gibt mal ein paar dramatische Szenen. Es gibt ganz fiese Nazis. Es gibt Luftschiffe. Es gibt mystische Wesen, die irgendwie vorkommen. Es gibt diese Tempel, wie ich gerade beschrieben habe. Es ist von hinten bis vorne ein perfektes Spiel für Indiana Jones Fans. Und es ist im Prinzip von der Story und von der Inszenierung nicht schlechter als ein Film. Weil es wirklich, es endet auch so geil. Also ich kann es leider nicht sagen, obwohl es mir auf der Zunge brennt, wie das Ende ist. Es endet wirklich so, wo du denkst, Mensch, das ist wie bei Indiana Jones 1, Raiders of the Lost Ark. Wie es quasi der Endkampf und alles, wie es inszeniert ist, ist einfach super geil. Auch der Soundtrack, okay. Super.
Das heißt aber, es ist jetzt nicht so open-worldig, dass du halt einfach hochleveln kannst und dann sagst, okay, du jetzt kommst du mit den Gegnern einfach leichter zurecht.
Du kannst dich schon hochleveln, du kannst so Sidequests machen, wo du dann quasi neue Fähigkeiten bekommst und du kannst auch bei deinem Indie Sachen freischalten, wie härtere Schläge beim Faustkampf oder bessere Schusswaffen, die dann quasi mehr Durchschlagskraft haben. Also du levelst nicht die Waffe auf, sondern deine Fähigkeiten. Mhm. Das ist aber nicht so wie in einem Rollenspiel oder Cyberpunk, wo du sagst, du hast dann einen Skilltree und so. Das ist relativ alles machbar und nicht so komplex, weil ich da auch keinen Bock drauf hätte. Aber es ist so gut inszeniert. Also es gibt neben dem Vatikan kommt dann danach lineare Levels ein bisschen. Es gibt ein Level, der ist wieder Open World in Ägypten, wie sie es für Indiana Jones gehört. Es gibt ein Open World in Südostasien, das spielt so ein bisschen in, wie heißt es heute, Kambodscha, heißt noch Kambodscha, genau. Früher ist es, glaube ich, Birma. In dem Bereich spielt es irgendwie, da fährt man mit so einem Kanu rum und kann alte Tempelanlagen erkunden. Dann gibt es einen Level, der sehr linear ist im Himalaya. Dann gibt es einen sehr linearen Level, der spielt in Shanghai während des, ich muss kurz überlegen, ist der Erste oder Zweite Weltkrieg? Zweite, glaube ich.
Zweite, wenn
brillant es
1937
inszeniert
spielt.
Also, dann es ist wirklich ist sowas von geil inszeniert und ja, muss der Zweite Weltkrieg sein, hast recht.
Es sei denn, es ist ein Rückblende.
Nee, es ist keine Rückblende. Also ich kann wirklich nur sagen, es hat mich selten ein Spiel letztes Jahr so gut unterhalten und es macht richtig cool Bock. Und dazu kommt, für Game Pass-Abonnenten ist es am ersten Tag schon im Game Pass gewesen, ist inzwischen auch sehr gut gepatcht. Es gab leider ein paar Game-Breaking-Bugs. Das heißt, ich hatte auch eine Stelle, wo ich fürchtete, ich müsste jetzt quasi wieder von vorne loslegen. Ich konnte ein Rätsel nicht beenden.
Ah, okay.
Weil ich habe es dann in der Komplette so nachgeguckt. Da dachte man, mache ich was falsch? Nein, ich habe es richtig gemacht. Aber es hat sich leider nicht ausgelöst, das Rätsel. Das heißt, ich habe von mehreren Leuten gehört, sie hatten das auch das Problem an anderer Stelle. Das heißt, es gab drei Game-Breaking-Bugs, wo wirklich Leute dann von vorne anfangen mussten. Bei mir hat sich es Gott sei Dank lösen lassen, falls euch das passiert. Stellt den Schwierigkeitsgrad der Rätselstufe von leicht auf normal und versucht es nochmal zu machen. Dann hat es bei mir funktioniert, weil sich nämlich dann der Checkpoint zurücksetzt. Man kann, wie schon erwähnt, auch den Schwierigkeitsgrad von den Kämpfen separat einstellen zu dem Schwierigkeitsgrad von den Rätseln. Das heißt, wenn man gewisser kämpft, Schwierigkeitsgrad höher. Wenn man nicht so gerne rätselt, Schwierigkeitsgrad runter. Also das fand ich auch sehr, sehr angenehm.
Ich hatte letztes Mal auch so einen Bug bei Cyberpunk tatsächlich. Genau, da ist einfach eine Tür nicht aufgegangen. Das konnte ich dann lösen, indem ich einfach das halbe Level nochmal zurückgelaufen bin, weil ich halt dann irgendwo, was weiß ich, keine Ahnung, ich habe es halt einfach irgendein Event nicht ausgelöst, dann bin ich zurückgelaufen und bin wieder hingelaufen und dann war sie offen.
Ja. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Oder es war eigentlich lange Rede. Ja, also es ist ein wirklich brillantes Spiel für Indiana Jones Fans, ein Muss. Und alle anderen, die sich mit Tomb Raider und in welche Kerbe schlägt es noch? Ja, ich würde sagen, eher ein Tomb Raider. Es spielt sich anders als Tomb Raider, aber es macht einfach richtig, richtig viel Bock und kann sich wirklich ans Herz.
Das ist bei mir immer so ein bisschen viel Sammeln und ein bisschen wenig. Also ich mag so Schleichgeschichten nicht. Das war auch Splinter Cell irgendwie nicht so meins.
Ja, also ja, es ist kein Stealth-Game, aber es wird tatsächlich viel geschlichen. Das fand ich am Anfang auch ein bisschen befremdlich. Ich habe dann auch 3, 4, 5 Stunden gebraucht, bis ich warm geworden bin. Das hat wirklich gedauert, aber es war cool.
Ich spiele immer noch Cyberpunk. Mein zweiter Durchlauf quasi und ich habe halt die Main Story so weit gespielt, bis ich dann ins DLC komme, habe das DLC komplett durchgespielt und renne halt jetzt mit diesem Blackwall Cyberdeck rum und bin halt aufgelevelt ohne Ende und es ist teilweise halt wirklich, also teilweise ist es wirklich witzlos, weil mein Charakter ist halt so stark, dass wenn ich erstens mal mit dem Blackwall Cyberdeck, ich stelle mich irgendwo hin und das springt halt automatisch weiter von einem auf den nächsten. Das heißt, ich stelle mich da halt als Netrunner hin, gebe dem ersten diesen Blackwall Cyberhack und dann fallen halt 5 Gegner hintereinander tot um. Einfach so vom Nichtstun.
Krass.
Und ich glaube, dass selbst meine Abwehr so hart ist mit EMPs und Elektroschocks und was weiß ich, dass selbst wenn ich regeneriere mich schneller, als sie mir Schaden zufügen können und über die Dauer macht meine Abwehr, glaube ich, den Großteil der Gegner einfach kaputt. Das ist so ein bisschen, es wird dann so ein bisschen witzlos tatsächlich. Aber naja. Ich habe tatsächlich gestern ein YouTube-Short gesehen, wo es um ein Jiu-Jitsu-Turnier in Frankreich ging, wo auf einmal irgendein Typ aufgetaucht ist, den irgendwie keiner kannte, keiner erkannt hat und der auch nichts gesagt hat. Der hat sich angemeldet, hat da dann halt einfach mitgekämpft, war echt gut. Das heißt, er hat letzten Endes das Jiu-Jitsu-Turnier gewonnen. Ohne einen Gegenpunkt, also wirklich sauberer Durchlauf. Und ganz am Ende hat dann irgendjemand erkannt, dass das ist ja nicht sein echter Name, der heißt nicht Tom Hardy, sondern Adam Hardy oder sowas, mit der richtigen Namen, der Schauspieler.
Tatsächlich.
Das war tatsächlich Tom Hardy, der halt einen etwas graueren Bart hat, als man gewohnt ist. Und der hat in Frankreich ein Jiu-Jitsu-Turnier. Also jetzt, wir sprechen jetzt nicht für nationale oder Weltmeisterschaften oder sowas, aber der hat wirklich, und auch die Leute, die sie interviewt haben, haben gesagt, das war halt echt ein brutal harter Gegner. Und wie gesagt, er hat ohne Gegenpunkte hat er dieses Turnier gewonnen und scheint wohl im realen Leben ein sehr, sehr ernstzunehmender Jiu-Jitsu-Kämpfer zu sein.
Krass.
Ja, ich finde den auch echt lustig. Also es ist ein sympathischer Kerl.
Ich mag den auch.
Ja, ich habe mir deine Beschreibung durchgelesen und ich glaube, das würde ich jetzt, ohne den Film gesehen zu haben, so unterschreiben. Aber erzähl mal, das ist der dritte Teil von Venom.
Ne? Genau, hast du die anderen beiden gesehen?
Ich habe die ersten beiden gesehen, aber es ist tatsächlich eher so eine Nummer so, die laufen halt damit, was im Fernsehen läuft und eigentlich bin ich auf eBay Kleinanzeigen und es läuft so im Hintergrund. Ich hab
also
auch,
geht's mir auch. Also den ersten fand ich noch richtig cool, aber den zweiten hat schon irgendwie so ein bisschen Ermüdungserscheinung gehabt,
ja,
finde ich.
Irgendwie schon. Also das ist so, wie gesagt, der ist total nett und er ist total cool und ich mag ihn auch. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, da bin ich irgendwie voll bei der Sache und voll investiert. Also das ist,
geht mir genauso. Und der Last Dance, der angeblich jetzt der letzte Teil, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass die Marke jetzt irgendwie da sein lassen. Er heißt auf jeden Fall Venom The Last Dance, Venom 3. Und ist der abschließende Teil der Venom-Trilogie. Tom Hardy, wie du schon gesagt hast, spielt die Hauptrolle. Es ist eine Mischung aus Action und Humor, manchmal ein bisschen stumpfer Humor irgendwie auch. Und um was geht's? Also Tom Hardy ist quasi ein Mensch, der aber von einem außerirdischen Parasiten infiziert wird. Das ist Venom, der ihn dann quasi in so eine Art bösen, zahnhaftigen, schwarzen Spider-Man-Klon verwandelt, der so ein bisschen lange Arme hat und sich in verschiedene Gegenstände morphen kann und eigentlich unbesiegbar ist. Frisst gerne auch mal Köpfe irgendwie weg. Also schon gut brutal irgendwie auch. Und der hat wieder irgendwie, ach, das ist wieder so eine stumpfe Hollywood-Superhelden-Geschichte, irgendwie so ein, aus einer Paralleldimension, irgendwie ein Bösewicht, der schickt irgendwelche Aliens auf die Erde, die ihn finden sollen, weil er irgendwie einen goldenen Schlüssel hat, der irgendwie dem zu wieder werden kann und jetzt wollen die den wieder haben. Also so arg an den Haaren herbeigezogen, eine konstruierte Geschichte, damit man auch irgendwie dann einen Kampf auf der Erde durchführen kann, der dann irgendwie quasi 2 Stunden dauert, also der Film dann. Also ihr seht schon, es ist nichts Tiefgründiges und ja, er ist ein bisschen chaotisch und überladen. Also auch die Settings von Las Vegas über irgendwie da am Anfang, ist es Mexiko?
Das ist auch das, wo er dann zu einem Pferd wird, ne?
Das ja, genau, richtig.
Ja, genau. Ja, also Venom ist ja ein Parasit aus dem Weltall und ich glaube, im zweiten Teil war es auch so, dass von dem Planeten, wo der Parasit herkommt, dann nochmal ein stärkerer Parasit kommt, der auf der Jagd ist nach ihm, weil er dort irgendwie zu nicht unbedingt besten Bedingungen gegangen ist oder so. Also das war, glaube ich, die Story vom zweiten Teil und jetzt im dritten Teil kommen sie aus einer Paralleluniversum. Super. Ja.
Also, ja, ich kann den Film, wie du es gerade gesagt hast, ich wollte einen Film gucken, über die Weihnachtsfeiertage irgendwie zu Hause, es gab keine geilen Blockbuster irgendwie, dachte mir, da macht's wenigstens Krach, Bumm, Bild und Ton sind toll.
Ja.
Er lief so nebenbei, ich habe, glaube ich, auch auf dem Handy Second Screen-mäßig schön gesurft und geschrieben und das war's auch. Also ich war nicht voll dabei, hat mich nicht megamäßig gecatcht und war nice to have, aber ich kann ihn nicht wirklich empfehlen, dass ich sage, oh, du musst Venom 3 unbedingt gesehen.
Ich wollte gerade sagen, also weil du sagst, Bild und Ton sind gut. Also ich meine, es ist eine Sony-Produktion und jo, da sind natürlich die Bildqualität, die Ton und so weiter, das ist natürlich alles schon gut. Ich finde es ganz interessant, dass du geschrieben hast, dass die Special Effects jetzt etwas inkonsistent waren. Heißt das, die waren Stellen, ich hätte jetzt erwartet, dass die eigentlich bei einem Sony-Film durchgehend gut sind. Aber
die waren teilweise richtig gut und dann teilweise wieder, wo du gefragt hast, oh, das sieht jetzt aber arg künstlich aus. Also da fragst du dich irgendwie, ob das, es sind ja immer verschiedene Teams, die Visual Effects machen, aber normalerweise müsste der Supervisor gucken, dass alles aus einem Guss ist. Fand ich nicht. Also ich fand das so ein bisschen, wirkt manchmal sehr gut und manchmal so ein bisschen, ja, merkt man irgendwie, das ist schön gerendert jetzt.
Ah ja. So. Ja, durch das, dass ja Marvel mit dem MCU vorgelegt hat, dem Marvel Cinematic Universe, das unterdessen, ich glaube, aus 30 Filmen roundabout, irgendwie plus minus 5 besteht, da ist es ja so, dass das quasi, ich habe den Eindruck, in der Industrie so einen Standard gesetzt hat, wo jetzt jeder auch ein Universe schaffen will. Also es gibt ja von DC diese Nummer mit, es gibt den Flash-Film, den Aquaman-Film, den Wonder Woman-Film, den Batman-Film, dann gibt's Justice League, was das alles zusammenführt. Die wollen das genauso machen und kriegen es jetzt nicht unbedingt so richtig hin. Und wer sich erinnert, Spider-Man war ja immer die Thematik, dass Marvel ist der Schöpfer von Spider-Man, hat aber, weil es ihnen finanziell nicht so gut ging, die Marke Spider-Man irgendwann an Sony verkauft. Deswegen ist auch Spider-Man in den ersten Marvel-Filmen nie aufgetaucht. Also in den ersten MCU-Filmen ist er nie aufgetaucht. Erst in Captain America 3 Civil War war der erste Auftritt von Spider-Man und dann gab es auch den Marvel-Spider-Man. Und das entwickelt sich jetzt aber wieder so ein bisschen auseinander. Also Tom Holland ist quasi der Marvel-Spider-Man Und die anderen beiden, also wie hießen die? Die anderen, also die Filmreihe heißt Spider-Man und The Amazing Spider-Man. Das
ja,
eine ist
Tobey Maguire. Genau,
Tobey Maguire und Andrew Garfield. Diese beiden Schauspieler sind quasi unter Sony und Tom Holland ist in der Kooperation. Und es gibt ja jetzt quasi Venom, ist ja nicht Teil des Marvel Cinematic Universe, sondern da geht's eher um die Richtung, dass Sony versucht, um die Marke Spider-Man, also die versuchen die, glaube ich, wieder so ein bisschen rauszuziehen aus diesem Marvel-Geschichte und versuchen ihr eigenes Spider-Verse aufzubauen. Das heißt, ich bin bei dir, oder beziehungsweise sie sagen, dass es der letzte Venom-Film war und ich kann mir vorstellen, dass es wirklich der letzte Venom-Film jetzt erstmal war. Dass wir aber Tom Hardy als Venom nochmal sehen werden.
Glaube ich auch.
Das Problem ist halt an der Geschichte, es gab ja den Film Madame Web, der unheimlich zerfleischt worden ist, weil er halt unheimlich gefloppt ist und super schlecht war. Ich fand ihn jetzt nicht so, also im Vergleich zu Venom fand ich ihn jetzt nicht so dramatisch schlecht, halt ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen emotionaler und in eine andere Art von Humor mit drin und nicht ganz so klamaukig, wie es Venom ist. Aber es sollte ja eigentlich so dieses, ich warte auf einen Spider-Man-Reboot, wahrscheinlich dann mit dem vierten Spider-Man oder sowas. Nachdem sie ja quasi alle drei Spider-Man in Marvel reingezogen haben in das Universe. Aber ich glaube, wir werden einen neuen Spider-Man sehen von Sony. Und ich glaube, dass Tom Hardy und Venom oder Tom Hardy als Venom dort in dem neuen Spider-Man auch am Rande irgendwie vorkommen wird. Und eventuell werden wir noch ganz andere Spider-Verse-Geschichten sehen, weil die durchaus erfolgreichen Cartoon-Serien Into the Spider-Verse und wie hieß der zweite?
Into the Multiverse?
Nee, Into the Spider-Verse und es gibt auf jeden Fall zwei Cartoon-Spider-Man-Geschichten.
Der zweite war furchtbar.
Den habe ich noch gar nicht gesehen tatsächlich. Furchtbar. Den ersten fand ich ganz gut, aber der zeigt halt auch sehr gut. Also es gibt halt einmal dieses Peter Parker Spider-Man, dann gibt es eben wie auch in den Sony-Spielen von Spider-Man gibt es Miles Morales, der den Spider-Man dann macht.
Across the Spider-Verse hieß der.
Genau, und dann gibt es eben in Into the Spider-Verse und Across the Spider-Verse sehen wir halt viele andere. Ich meine, es gibt Gwen Stacy, die eine Spider-Gwen ist und so weiter. Da gibt es noch sehr viel, was man filmtechnisch ausschlachten könnte. Und ich glaube, da wird von Sony noch einiges kommen.
Wahrscheinlich.
So. Jetzt müssen wir mal über Egos sprechen.
Oha.
Männer, die Krieg spielen und da ihre Egos nicht im Griff haben. Also wenn man die Nachricht dazu liest, dann denkt man schon, wie bescheuert kann man eigentlich sein und dann erfährt man, dass es nicht das erste Mal war. Also, es gibt ein Spiel, das heißt War Thunder. Das ist, glaube ich, genau, das ist ein, du spielst, War Thunder ist, glaube ich, nur Flugzeuge primär, ne? Es gibt irgendwas mit, es gibt so ein Panzerspiel.
Es gibt World of Warships und es gibt
irgendwas mit Panzern, also es gibt irgendwas mit, also das ist ein Browser-Game oder Handy-Game, wie auch immer.
Ist das echt?
Also es ist eher so, es ist ein Spiel, War Thunder ist halt, da fliegst du mit Flugzeugen, mit Kampfflugzeugen rum und schießt dich gegenseitig ab. Also quasi ein Online, wahrscheinlich auch ein Massive Multiplayer Online, irgendwie sowas. Also du bist nicht zu Hause an deinem Rechner und spielst mit einem Flugzeug eine Mission, so wie bei Matze, hilf mir, wie heißt das Spiel, was ist da, der Flugsimulator, den es da gab, der auch PSVR-kompatibel war in einer Mission.
Ace Combat.
Genau, also es ist nicht so wie Ace Combat, dass du quasi eine Mission hast und hier kommen jetzt fünf Flugzeuge und die müssen wir abfangen, sondern es ist, glaube ich, wirklich ein Multiplayer-Online-Spiel, wo du dann halt gegen verschiedene Flugzeuge kämpfst und andere Spieler und so weiter. Und da gibt es eben auch eine Community drumrum und die diskutieren noch ganz viel in den Foren, weil das halt nicht so drauf ausgelegt ist anscheinend, dass du da halt irgendwie so die, dass es halt ums Spielen geht, sondern die legen halt sehr großen Wert auf Realismus. Und da ging es wohl in einer Diskussion um das Radar des Eurofighters. Und irgendjemand hat darauf bestanden, dass er recht hat. Und das Ganze endete darin, dass jemand Daten zum Radar des Eurofighters hochgeladen hat, die als eingeschränktes Material gelten. Also das ist nicht geheim, aber das ist auch nicht öffentlich. Also das sind quasi technische Daten, die du jetzt nicht jedem auf die Nase binden musst. Und es ist wohl nicht das erste Mal, dass in einem Forum zu einem Spiel irgendwelche Leute klassifiziertes, eingestuftes Material hochladen. Also da wird halt über den Leopard 2 diskutiert und der eine sagt, der kann das und der andere sagt nein und der erste sagt, ich zeig's dir, ich bin Panzerfahrer in Realität,
ich hol
jetzt mal die Gebrauchsanweisung und mach dir ein Foto und lade die da hoch, so in der Richtung. Was halt so, nein, du sollst nicht technische Spezifikationen von elektronischen Systemen, von militärischer Hardware ins Internet laden. Also es geht wohl so weit, dass die Foren dort schon eine gewisse Vorsicht haben, die irgendwelche Automatismen drin haben, die versuchen, solche Dinge zu erkennen. Und auch die Moderatoren sind da wohl unterdessen alle gebrieft, dass sie solche Sachen möglichst schnell verschwinden lassen. Und ganz schnell abschalten und den Nutzer erstmal blocken und so weiter. Weil um Himmels Willen, also ja, es ist halt ein Spiel und ja, das mag für den Anspruch haben an Realität, aber bitte ladet halt nicht eingeschränktes oder geheimes Material von irgendwelchen Kriegswaffen da hoch, nur um zu bestätigen, dass ihr Recht habt.
Das ist wirklich, da musst du echt ein krasses Ego-Problem haben.
Ja, schon irgendwie, ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt das nicht zum Anlass genommen, um mich in die gesamte Welt der Kriegssimulationen irgendwie einzuarbeiten oder da selber irgendwas zu testen, aber ich fand es halt einfach geil, dass jemand sowas in einem Forum hochgeladen hat und das quasi als Routinemeldung abgehakt wird mit, ja, das ist ja nicht das erste Mal, dass das passiert. Und ich war so, nee, Leute, echt, das geht doch nicht. Naja. Trübes Wasser.
Richtig. Sachen. Wir machen eine musikalische Pause, und zwar diesmal kein Deutschrap, sondern amerikanischen Rap, weil ich den ausgepackt habe. Der hat am 24.12. zu Weihnachten ein neues Album veröffentlicht, und zwar Redman. Der gute Mann ist schon seit unzähligen Jahren, ich glaube 30 Jahre in der Hip-Hop-Szene und hat ein paar legendäre Tracks gemacht, unter anderem mit Method Man vom Wu-Tang Clan. Und ich hätte nicht gedacht, dass der nochmal ein Album rausbringt. Vielleicht braucht er Geld. Inzwischen bringen irgendwie alle, auch Snoop Dogg und Dr. Dre haben ein neues Album vor Weihnachten rausgebracht. Vielleicht brauchen die alle Kohle. Er ist auch ein bisschen in Jahre gekommen, wenn ich mir so die Videos anschaue. Aber es ist gut geworden. Ich hätte es nie gedacht. Es heißt Muddy Waters 2. Ja, Muddy Waters hieß sein Debütalbum damals. Und jetzt heißt es 2 mit 2 O. Wir hören uns einen Track davon an und dann sind wir auch wieder zurück.
Und da sind wir wieder.
Wir haben gerade nur leider auf Lora München, weil wir können es im Podcast aus rechtlichen Gründen nicht anbieten, was vom neuen Album von Redman gehört. Ziemlich cool. Ich habe es in den Shownotes verlinkt. Deswegen, wenn ihr auf guten alten Rap, der aber trotzdem neu klingt, Bock habt, zieht euch das Album mal rein.
So, und jetzt mal Hand hoch. Wer mag keine Sprachnachrichten?
Meine Hand ist oben. Ja. Beide.
Also wir sind quasi hier 100% der Leute im Studio, also quasi Matze und ich, haben beide in die Hand gehoben, weil Sprachnachrichten können brutal nervig sein.
Was heißt können? Sind sie immer?
Ja, also es gilt ganz, ganz selten, dass ich mal, also ich habe heute tatsächlich auch wieder eine Sprachnachricht, ein Kollege hat mir eine WhatsApp geschickt, ich habe mir gedacht, okay, jetzt rufst du ihn schnell an und dann ist er nicht rangegangen und dann habe ich ihm halt eine Sprachnachricht
geschickt. Du hast mir auch schon welche geschickt. Ja, ich dachte mir auch, was ist mit dir los?
Ja, ja, manchmal denke ich wirklich dran, dass ich bei meinem Telefon ja die Möglichkeit habe, anstatt eine Sprachnachricht zu verschicken, gehe ich einfach auf Diktieren. Das heißt, ich mache das Mikrofon an und ich spreche, wie als würde ich eine Sprachnachricht schreiben und dann sprechen und dann übersetzt der das einfach und setzt das als Text ein. Da muss man manchmal ein bisschen nachkorrigieren, aber wie dem auch sei. Es gibt jetzt eine Version, eine Funktion bei WhatsApp tatsächlich, die muss man in den Einstellungen erst einmal aktivieren. Dann kannst du von WhatsApp Sprachnachrichten transkribieren lassen. Also wenn du eine Sprachnachricht bekommst, klickst du dann drauf, hältst die, glaube ich, fest und dann sagt er transkribieren und dann kannst du sie dir als Text transkribieren lassen. Bringt uns halt nichts, weil geht nicht in Deutsch. Aber es geht in Englisch, es geht in Spanisch und noch in anderen Sprachen tatsächlich. Also das ist, aber der Punkt ist halt, weißt du, wenn so eine Transkriptionsfunktion kommt, das ist halt eine Nummer, die wird halt dann relativ schnell wahrscheinlich auch. Das Wichtige ist, dass die Funktion implementiert ist und weitere Sprachen hinzufügen ist ja dann das kleinere Problem.
Das stimmt, da gibt's keine Ahnung, ich bin jetzt kein Entwickler von Messaging-Software, aber wahrscheinlich ist so. Ich habe das ja schon, in der Beta war das ja schon, glaube ich, im Oktober enthalten Und da habe ich mich schon gefreut, aber es dauert irgendwie immer noch für Deutschland. Und ich habe mich echt gefreut. Aber ich habe auch meinen Freunden fast einen ausgetrieben, wenn du mir eine Sprachnachricht schickst, dann höre ich sie erstmal nicht, weil ich da keinen Bock drauf habe. Tschüss.
Es ist, würde ich jetzt mal einfach so sagen, so wie ich es von anderen Systemen kenne, ich arbeite ja ein bisschen mit Whisper, also OpenAI, die Transkriptionssoftware. Und normalerweise ist es so, dass wenn du erstmal die Transkription drin hast, dann musst du bloß noch das Sprachpaket nachladen. Ja. Also die Transkription funktioniert quasi immer gleich. Du brauchst bloß die entsprechende Datenbank. Und ich habe jetzt tatsächlich, ich hatte letzte Woche an der FH eine Schulung, also Unterricht, ich habe Unterricht gegeben und die haben ihre Projekte präsentiert. Und am zweiten Tag hat die eine gesagt, hey, also die zweite Gruppe hat die eine gesagt, könntest du uns vielleicht nochmal das Feedback in irgendeiner Form schriftlich geben? Dann habe ich gesagt, du pass mal auf, das ist mir jetzt tatsächlich ein bisschen viel, das jetzt auszuformulieren und runterzuschreiben. Ich sagte, aber jetzt pass auf, wir machen Folgendes. Ich habe mir zu jeder Benotung natürlich Notizen dazu geschrieben. Die habe ich dann für mich nochmal kurz aufbereitet und habe gesagt, okay, was sind die Punkte, die ich erzählen will? Und dann habe ich mich zu Hause einfach hingestellt, dummerweise mit meinen Shocks und nicht mit einem vernünftigen Mikrofon, und habe einfach aufgenommen, was ich denen als Feedback sagen wollte. Und das spreche ich einfach einmal ein. Das hat halt 20 Minuten waren es insgesamt, was ich so an Feedback ausgeführt habe. Das Ganze schmeiße ich in Whisper. Der transkribiert das. Und das Transkript schmeiße ich dann am Schluss in ChatGPT und sage, fass es bitte zusammen und formulier es mir einmal, mach es einmal stichpunktmäßig so. Und dann kriegen die einfach alles drei. Also wer Bock drauf hat, sich das komplett anzuhören, so wie ich es erzähle, der kann sich die MP3 anhören, 20 Minuten lang. Wer das ausführlich lesen will, der kann quasi das Transkript von dem, was ich gesagt habe, sich durchlesen. Was natürlich ein bisschen komisch ist, weil es gesprochen ist und man liest das Gesprochene, das ist immer ein bisschen komisch. Aber es ist auf jeden Fall ein Angebot und es gibt eine zusammengefasste Version, die halt auf einer Dreiviertel DIN A4 Seite das zusammenfasst. Und das finde ich eigentlich schon eine ganz coole Arbeitserleichterung, weil wenn ich jetzt das alles runtergeschrieben hätte und ich hätte halt da mal drei Seiten DIN A4 irgendwie vernünftig Feedback zusammengefasst, so gibt's halt drei Varianten, mit denen jeder arbeiten kann und ich hatte insgesamt vielleicht eine Dreiviertelstunde Arbeit damit.
Cool.
Ja, super praktisch. Genau. Und jetzt bin ich sehr gespannt. Du sprichst jetzt über LG-Fernseher.
Richtig.
Und ich dachte tatsächlich, dass du ein kompletter LG-Fernseher-Hasser bist. Das hatte ich so irgendwie abgespeichert, als ich meinen LG-Fernseher gekauft habe, der ja an sich auch ziemlicher Schrott war. Aber ich dachte, dass du ich da glaube, eher nicht so.
Du bist in einem Paralleluniversum. Ich habe meinen vierten LG OLED zu Hause.
Okay.
Also und mich wundert es gerade, weil als du deinen LG gekauft hast, damals am Black Friday 2018 oder so, hast du mich angerufen. Du hast doch auch einen LG OLED. Wie ist denn der so? Weil ich kaufe mir gerade einen LCD. Hast du eine Gedächtnislücke? Was mich wundert, weil du eigentlich keins normales
hast. Ja, nee, also ich dachte, dass du jetzt irgendwie nicht so der größte Fan von
LG. Ich habe alles von LG. Also LG ist eigentlich das Nonplusultra, gerade wenn du Gaming und Fernseher kaufst, weil die halt einfach im Gaming-Bereich, die implementieren halt alles, was du für Gaming brauchst. Das hatten die schon vor Jahren. Also alle Technologien, die du für Gaming brauchst, VR, ALLM und Quick Media Switching und wie es alles heißt, HDMI 2.1 und 4K mit 120 Frames, hatte LG schon und zwar nicht nur auf 2 Ports, sondern auf 4 Ports, also auf 4 HDMI Ports. Und
genau, meiner ist
Panels
ja,
war super und so.
Du erinnerst dich besser dran als ich, weil ich muss erst nachdenken, wann ich meinen Fernseher gekauft habe. Ich habe den ja zur WM damals 2018 gekauft, zusammen mit Sky. Und deswegen habe ich jetzt mir einen neuen gekauft, weil der halt nicht mehr die neuesten Geschichten drin hatte.
Und ich erinnere mich, dass du auch Softwareprobleme hattest bei dem Philips. Das war ja auch mit der Xbox, da gab es ja auch dieses.
Der Philips, genau. Der hat am Anfang, also der ist.
Naja, und was hat LG jetzt verbockt? Also LG, wie gesagt, ich habe schon meinen vierten OLED von LG und ich bin eigentlich immer super zufrieden gewesen. Und letztes Jahr, glaube ich, zur Consumer Electronics Show, die CES, die im Januar stattfindet, hat LG verkündet, dass sie jetzt auch für aktuelle Modelle 5 Jahre Software-Upgrades geben. Das ist ja gut. Apple gibt es auch. Ich glaube, Google auf ihre Pixel-Phones auch und dann Samsung auf ihre Telefone.
Das soll auch gesetzt werden in der EU.
Es wird gesetzt, deswegen machen sie es jetzt auch alle. Nicht, weil sie alle selbstlos geworden sind. Und die neueste Betriebssystemversion LG setzt ja WebOS ein für ihre Fernsehbetriebssysteme. Und ich habe einen 2022er Modell von LG OLED. Und der hat jetzt das WebOS 24 Update bekommen, kurz nach der CES. Normalerweise schaue ich immer schon, ob das irgendwie alles passt. Diesmal habe ich es nicht gemacht und das war ein Fehler, weil ich habe das Update installiert. Und die letzten Jahre war es immer schon so, dass die LG WebOS Updates dann dazu geführt haben, dass du zugemüllt wirst mit irgendwelchen Spam-Werbungs-Fast-Channel-Kram auf den Startseiten von S-Wort und Fast-Channel-Diensten, die du nie brauchst. Das ist aber halt leider, muss man auch sagen, die Hersteller verdienen an den Fernsehern gar nichts mehr. Die Fernseher sind alle im Preise gefallen wie blöd. Die kosten ja echt teilweise bloß nur Bruchteile. Meiner kostet jetzt, also wenn du das gleiche Modell jetzt von der Größe, neuestes Modell kaufst, ist der 30% günstiger geworden. Also die verdienen nichts mehr. Das heißt, sie müssen an Softwarepaketen und an VOD-Diensten und Fast-Channel-Diensten verdienen. Und das führt halt dazu, dass du zugemüllt wirst mit Werbung. Und auch Analysedaten, wie du deinen Fernseher nutzt. Dazu gibt es übrigens auch Anleitungen im Internet, wie man unterbinden kann, dass LG, Samsung und wie sie alle heißen, mitlesen kann, was du guckst auf deinem Fernseher. Das können sie nämlich. Naja, und dieses Update wird ausgerollt. Abends will ich Call of Duty spielen und meine Xbox zeigt ein komisches Bild an, so auf der linken Seite ganz normales Bild und dies genau in der Mitte getrennt auf der rechten Seite lila und pink und grüne Farbflächen, die stehen bleiben, die sich nicht mehr wegbewegen. Denk mir, was ist denn jetzt da los? Ist die Xbox kaputt, der Grafikchip? Kann ja sein, habe ich auch schon gesehen. Neustart gemacht, alles. Wollte gerade Call of Duty mit ein paar Bekannten spielen und dachte mir, ey Leute, ich komme später, ich muss gucken. Dann mal bei Reddit geguckt und bei Reddit kamen dann schon die ersten Posts irgendwie von Leuten, ey, ich habe WebOS 24 installiert auf einem C2 von 2022, das Modell. Die hatten das Problem, dass bei variabler Refresh Rate, das Feature, das ja die neuen Konsolen und PCs alle haben, das heißt, die passen die Bildrate an, je nachdem, wie viel Leistung gerade die Grafikkarte liefern kann, so dass es nicht ruckelt. Und zwar immer genau zwischen 60. und 70. Frame hat es angefangen zu ruckeln. Da waren PlayStation 5 Pro User und PlayStation 5 User, die haben gesagt, die haben auch Videos hochgeladen auf YouTube, ich gesehen, von Spider-Man, es hat geruckelt wie die Sau. Also wirklich ganz übel. Mhm. Und Xbox-User, auch ein PC-User war dabei, der hat gesagt, eine Nvidia-Grafikkarte dran und er kann den Fehler genau nachstellen. Im Grafiktreiber kannst du einstellen, spiele eine Demo ab zwischen 60 und 70 Frames. Genau das hat das Problem gemacht. Bei mir war es eben dieses Farbthema, hat sich bei mir immer anders geäußert. Dann bin ich draufgekommen, jetzt aktivierst du mal einfach die 120 Bilder, was Call of Duty unterstützt, auf 60 und dann lief es alles wunderbar. Dann dachte
ich mal, okay. Das ist ja wie genau der Fehler, den ich bei meinem hatte. Das war ja, wenn du HDR und VRR anmachst, dann ist das Bild rosa. Wenn du eins von beiden ausschaltest, ist es einwandfrei.
Ja, bei mir war es nicht VRR, bei mir war es die 120 Bilder pro Sekunde. Und dann habe ich das deaktiviert und habe auch ein Ticket noch am selben Abend bei LG aufgemacht. Immer noch keine Antwort übrigens bekommen. Das ist jetzt 1,5 Wochen her.
Das war bei Philips deutlich schneller.
Ja. Und die anderen im Forum haben teilweise schon Antworten. Die haben gesagt, ja, sie nehmen das zur Kenntnis. Sie müssen mal schauen, ob sie noch ein Update ausrollen. Ich meine, da kannst du dir vorstellen, dass es ewig dauert. Dann hatte ich mal kurz den Eindruck, dass es mein Receiver ist. Ich habe ja zwischen meiner Konsole und dann noch Dolby Atmos-fähiger AV-Receiver, der aber alles unterstützt. Dachte mir, vielleicht sei das Videoboard kaputt. Kann ja auch sein. Hab aber dann die ganze Kette, alle Kabel ausgetauscht. War ein Riesenaufwand natürlich, alle Kabel ausgetauscht. Dann einen Gaming-Monitor, der auch HDMI 2.1 hat, die gleichen Funktionen wie der LG, drangehängt. Da war das Problem nicht. Das heißt, der Gaming-Monitor ist von einem anderen Hersteller, hat kein Problem, es muss am LG liegen. Ja. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe es jetzt so gelöst, indem ich quasi direkt mit den Konsolen in den Fernseher gehe, in diese HDMI-Ports und von da an den Ton quasi per HDMI-Park in den Receiver liefere. Funktioniert. Komischerweise, wenn quasi der Receiver nicht in der Kette ist, gibt es das Problem nicht. Der Receiver ist aber nicht das Problem, weil der hat kein Update bekommen, der ist auch nicht kaputt. Hm. Und LG hat es mit dem Update einfach verkackt, wie man ja auch sieht, weil eben andere auch das Problem hatten. Die hatten auch das Thema, andere haben geschrieben, sie haben das WebOS-Update gemacht. Die ganzen Apps für Paramount Plus, Netflix, Prime Video liefen alle nicht mehr, weil die ein neues Update brauchten, weil die ein neues Betriebssystem im Unterbau hatten. Ah. Das Update konnte aber nicht gestartet werden, weil der Lizenzserver von LG nicht erreichbar war, mehrere Tage, um die Updates runterzuladen. Das hat LG dann irgendwann irgendwie nachts gefixt, das ging dann irgendwie ein paar Tage wieder und ich dachte, Leute, ihr rollt ein Update aus. Wie testet ihr das denn? Ihr müsst doch irgendwie ein Pre-Prod-System haben, wo man ein Bugfixing macht und dann guckt man an, wie ist denn das? Und ich meine, PlayStation 5 Pro und PlayStation 5 ist jetzt nichts so Außergewöhnliches und eine Xbox auch nicht und eine Nvidia-Grafikkarte auch nicht, dass man mal einfach, keine Ahnung, den Engineers dieses Testlabor hinstellen und sagt, testet mal bitte mit den wichtigsten Tools. Gaming ist einfach ein wichtiger Bereich, deswegen verkaufen wir so viele Fernseher. Haben sie scheinbar nicht gemacht. Und es nervt halt einfach, sowas nervt.
Lustigerweise, meiner hatte ja erst dieses rosa Problem, dann war das gefixt, dann ging er aber eine Zeit lang einfach auch nicht mehr an, stellenweise. Also das war also jedes dritte Mal, wenn ich den Fernseher angeschaltet habe. Ich habe ja so eine Logitech Multi-Fernbedienung und bei jedem dritten Mal ist halt dann der Receiver angegangen, die Konsole ist angegangen, aber der Fernseher ist halt einfach, da ist auch das Lämpchen ausgegangen, also ich bin jetzt an. Aber es kam halt kein Bild und dann musste ich halt die Fernbedienung rausholen, ihn ausschalten oder 30, 40 Sekunden warten. Dann ist er irgendwie auf einmal von selber wieder ausgegangen und dann konntest du ihn einschalten. Und das war dann mit dem Software-Update auch wieder weg. Und das Lustige ist, ich krieg tatsächlich von diesem ganzen Werbeding nichts mit, weil bei mir ist der Fernseher wirklich nur ein Monitor, der da hängt und ich habe keinen Witz. Ich habe immer noch das, womit ich alles schaue. Netflix, Amazon, 4K, HFR, was weiß ich, alles drum und dran, ist meine Nvidia Shield von 2015.
Ja, ich habe auch ein Apple TV dran. Ich will halt bloß nicht den zusätzlichen, es kostet ja zusätzlich Strom, wenn du eine Set-Top-Box laufen hast. Ja. Und die Apps auf dem Fernseher sollten funktionieren. Aber ich glaube, weil viele auch geschrieben haben im Forum bei Reddit, ich werde zukünftig also ich habe ja automatische Updates aus, aber ich werde auch generell, glaube ich, den Fernseher vom Internet trennen, weil ich keinen Bock mehr auf so einen Kram habe. Was ich dadurch Stress hatte, ich meine, ich musste jetzt 22 Euro in neue Kabel investieren, 4 Meter lange, jeweils 4 Meter lange HDMI 2.1 Kabel. Aber trotzdem, ich hätte mir das Kabel verlegen sparen können im Heimkino, damit das alles wieder gut aussieht, damit die nicht rumhängen. Ich musste durch die Kabelschächte wieder durch und dieser Act allein mit Nvidia und bei 4knews.de habe ich das auch gepostet, da hat auch einer drunter geschrieben aus Berlin, ich habe das gleiche Problem und einfach Mist sowas, also sorry. LG, wenn ihr das hört, was ihr definitiv tut, dann wisst ihr Bescheid.
Lustigerweise, bei mir war es ja der Fall, also man muss ja dazu sagen, ich habe früher in der Veranstaltungstechnik gearbeitet, das heißt, ein Teil meines Jobs war es, wir haben es teilweise selber gemacht in der Ausbildung und danach. Also ich habe schon in meinem Leben so ein paar, das waren damals noch Plasmamonitore, die großen, schweren. Ich habe schon so ein paar hundert Plasmamonitore an die Wand geschraubt, auf Ständer gestellt, wieder runtergeholt, über hunderte und tausende Kilometer transportiert. Also ich habe schon ein paar Monitore in der Hand gehabt. Und der LG, ich habe mir den Philips gekauft und wollte den LG halt meinen Eltern geben. Und der LG-Fernseher war der erste, von dem ich es geschafft habe, ihn kaputt zu machen. Ich habe den bei mir, der hat gut ausgeschaut, ich habe den bei mir vor der Wand genommen, auf den Boden abgestellt, flach auf den Teppich gelegt, habe den durch den Garten zu meinen Eltern rübergetragen, habe ihn dort an die Wand gehängt, Blaustich. Gängiges Problem, Panel kaputt.
Ja gut, also das sind jetzt schon, grundsätzlich hat LG, schneidet ja auch super ab. Also
ja,
auch,
ich sag bloß, das war das erste Mal, dass ich es geschafft habe, einen Flachbildfernseher kaputt zu machen, war tatsächlich der LG. Ansonsten, der war da, der hat funktioniert, der hat nie irgendwelche Macken gehabt eigentlich. Also der hat schon funktioniert und war gut und war HDR und 4K und alles gepasst. Also das war vor allem vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich habe den von 2018 bis 2024 habe ich ihn gehabt. Also ich habe den 6 Jahre gehabt und ich habe den damals gekauft beim Saturn, glaube ich, für 580 Euro. Hm. Also da kannst du echt nichts sagen. Nee. Das war ein fairer Preis. Und hat funktioniert, wie er sollte. So, jetzt haben wir gerade nebenbei diskutiert, ob wir noch 2 Themen machen oder 1. Schauen wir mal, wie wir es schaffen. Ich glaube, Matze, tatsächlich, wir wollen alle was über die Switch 2 hören.
Deswegen, ja, viel gibt es da auch nicht zu sagen. Also
ich habe nur eigentlich hier was gelesen. Auf der CES hat Nvidia einen Computer vorgestellt, der hat 1 Petaflop Rechenleistung. Mhm. Mhm. Ein Flop ist, wie viele Rechnungen kann dieses Ding machen? Also ein Flop ist eine Rechnung und Peta sind halt irgendwie, keine Ahnung, Milliarden? Das heißt, dieses Ding kann 1 Milliarde Berechnungen pro Sekunde machen. Der Punkt ist eigentlich, also wie viele Flops das jetzt sind, sei dahingestellt. Auf jeden Fall, wir haben, das Ding kostet 3.000 Euro und Netzwelt hat mal eine Liste rausgesucht, wo die stärksten Rechner der Welt drauf sind. Und auf Platz 500 in dieser Liste der 500 stärksten Rechensysteme der Welt ist ein Supercomputer des US-Militärs, der liegt bei 2,1 Petaflops. Also 2,1 Petaflops ist ein riesiger, raumfüllender Militärcomputer, der aktuell anscheinend noch im Einsatz ist. Und für 3.000 Euro kannst du jetzt von Nvidia einen Rechner kaufen, der 1 Petaflop Rechenleistung hat. und so groß ist wie ein Mac Mini.
Wahnsinn.
Das ist einfach krass. Also das ist dieses, das ist irgendwie so, ich weiß nicht, also du hast irgendwie einen fetten Ferrari, der irgendwo, oder den Bugatti, der irgendwie 2,5 Millionen kostet und 400 km/h schnell ist, und dann kommt halt irgendwie Autobauer XY daher und verkauft für 30.000 Euro ein Auto, was halt irgendwie 250 geht und genauso luxuriös ist, so in der Richtung. Das ist irgendwie so, ja. Der Preis ist einfach ein Witz für das, was, ich meine, klar, 3.000 Euro für einen Computer, ja, aber das ist einfach diese Leistung ist einfach krass, die da drin steckt. Und jetzt können wir noch ein paar Worte zu Switch 2 sagen.
Die wird auf jeden Fall keine 15 Milliarden Petaflops haben, weil das wird wieder eine solide Hardware wie schon die erste Switch, aber sie wird PlayStation 5 Pro und PlayStation 5 und Xbox Series X auf jeden Fall hinterherhängen. Es gab nach ewigen Gerüchten, seit Jahren gibt es ja Gerüchte, kommt eine Switch Pro und wann kommt die Switch 2, und dann gab es jetzt vor Weihnachten und um Weihnachten immer mehr Gerüchte, was wird die Switch 2 können, und im Januar soll es präsentiert werden, sie soll noch in diesem Geschäftsjahr vielleicht auf den Markt kommen, was jetzt nicht stimmt. Und am 16. Januar hat Nintendo tatsächlich den ersten 2,5 Minuten Trailer veröffentlicht.
Dieses Geschäftsjahr war bezogen auf 2024, oder?
Das Geschäftsjahr von Nintendo für 2024 endet am 31.03.25.
Okay, also auf jeden Fall wird sie in die, okay.
Genau. Sie haben auch nur gesagt, sie kündigen es noch in diesem Geschäftsjahr an, was sie getan haben. Mhm. Rauskommen wird sie nicht mehr in dem Geschäftsjahr, weil erst die richtig nächsten Facts neben diesem Trailer, der jetzt gezeigt worden ist letzte Woche, kommt am 2.4., am 2. April gibt es die Nintendo Direct. Da werden dann Spiele gezeigt und mehr von der Hardware. Der erste Trailer war so dermaßen. Hast du ihn gesehen?
Nee, ich habe mich tatsächlich.
So was Langweiliges. Also wirklich, das ist ein Render-Video, wo du die ganze Zeit siehst, wie sie die Controller andocken, die jetzt quasi magnetisch andocken. Sie werden nicht mehr reingesteckt. Wie das Gehäuse ungefähr aussieht, wie der Ständer aussieht. Dann dreht sich einfach mal um das virtuelle 3D-Rendering, dreht sich die Kamera 15 Mal, die Joy-Cons machen ein Rennen auf dem Schreibtisch, die sehen aus jetzt wie ein bisschen Mäuse und angeblich haben sie eine Mausfunktionalität eingebaut. Also du siehst zwar, wie die Hardware aussieht, sie sieht aus wie eine Switch 1, bloß ein bisschen größer, in einer anderen Farbe und die Buttons, und es gibt einen C-Button, der neu dran ist, aber du weißt überhaupt nicht, was das kann.
Glaubst du, das ist gut, dass die magnetisch sind oder nicht? Ich stelle mir das im Handheld-Modus irgendwie echt schwierig vor, wenn die magnetisch dran sind, weil wenn du das Ding hast und du bewegst dich,
na, ja auch ein bisschen. Da ist schon ein Stecker auch dran, also das wird schon festhalten, es wird nicht abgehen. Ich frage mich halt nur, warum man so einen Trailer macht, der absolut nichts sagt.
Okay.
Also ja, man kann den Trailer viel reininterpretieren, eben diese Mausfunktionalität, und sie sagen auch im Trailer, was schon ein Gerücht vorher bekannt war, es wird abwärtskompatibel sein, was cool ist. Das heißt, du kannst Switch 1-Spiele auch drauf spielen, das wird cool sein. Und man sieht am Ende des Trailers ein neues Mario Kart. Mario Kart 9 gab es auch Gerüchte, dass es ein Launch-Titel wird. Das hat man auch gesehen. Mehr wird man nichts, weiß man nicht, bis zum 2.4.
Ich hoffe, ich bin einfach schlau genug geworden, dass ich raus bin bei dem Thema Handheld-Gaming. Weil
ich werde es kaufen.
Wenigstens bist du ehrlich.
Ja.
Und damit verabschieden wir uns von euch mit der ersten Episode aus dem Jahr 2025 und freuen uns auf nächstes Mal.
Bis dann. Ciao.
Wenn euch das nun gefallen hat, dann liked uns auf facebook.com/sagwaspodcast und abonniert uns auf iTunes oder im Podcatcher eures Vertrauens. Alle Infos zur Show, den Themen und alle Folgen gibt es auch auf www.sag-was.com. Fragen, Anregungen und Feedback nehmen wir gerne über Facebook oder als Kommentar auf der Website entgegen. Und wenn ihr gerade Zeit habt, dann bewertet uns doch bei der Podcast-Plattform, auf der ihr uns gefunden habt.